Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch beten. Und großer Gott, wir loben dich, dass wir dir singen dürfen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, zu deinen Dienern, und wir dir singen dürfen, wir deine Größe und Herrlichkeit wissen dürfen, dass du dich uns offenbart hast. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ja, wir dich darin kennenlernen dürfen. Und wir bitten dich, dass du auch jetzt die Predigt segnest, dass du hilfst beim Reden, hilfst beim Hören und dass du uns da begegnest, dass du uns da ja, groß wirst, dass du uns zeigst, wer du bist und was du von uns möchtest. Hab Dank, dass du lebendig bist, dass du ja nicht nur damals gelebt und gewirkt hast, sondern dass du lebendig bist, dass du gegenwärtig bist, dass du auch hier mitten unter uns bist und dass du sogar durch deinen Heiligen Geist in uns lebst. Amen. Beobachtest du gerne Menschen? Zum Beispiel, wenn du auf den Zug wartest. Du kennst keinen von ihnen, weißt nichts über ihr Leben, aber stellst dir dann vielleicht vor, was sind das wohl für Menschen? Wie ist ihr Leben? Was arbeiten sie? Was haben sie wohl schon erlebt? Was denken sie über Gott, über sich, über die Welt? Jeder von ihnen hat eine Geschichte. Und sie werden hier und da auch Kontakt mit Gott gehabt haben, ob sie das gemerkt haben oder nicht. Und es wäre spannend, diese Geschichten zu hören. Wir sind gerade in einer Predigtreihe über das Markus-Evangelium und wir sind da jetzt bei den Kapiteln 5 und 6. Und da werden wir heute genau das tun. Wir beobachten Menschen. Wir erfahren etwas über ihre Geschichte und wir sehen, wie sie in Kontakt mit Gott kommen oder wie Gott in Kontakt mit ihnen kommt. Wir sehen persönliche Erlebnisse mit einem Wundertäter. Und dabei steht weiter die Frage des Markus-Evangeliums im Raum, wer ist Jesus? Markus beansprucht, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus gute Neuigkeiten für alle Menschen bringt. Und dann berichtet Markus, wie Jesus anfängt, Gottes gute Herrschaft einzelnen Menschen anzubieten. Er tut ihnen Gutes und er tut Dinge, die nur Gott tun kann. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass einige Juden das nicht gut fanden. Sie lehnten ab, was Jesus tat und dazu gesagt hat. Jesus macht trotzdem weiter. Er bietet den Menschen an, ihr Leben von Gott regieren zu lassen. Und in den nächsten Kapiteln zoomt Markus in einige Situationen rein. Jesus tut einzelne Wunder an ganz bestimmten Personen. Wir lernen die Personen etwas kennen und auch die Menschen um sie herum. Und so habe ich die Kapitel 5 und 6 mit persönliche Erlebnisse mit einem Wundertäter überschrieben. Und da sehen wir zuerst einen Besessenen und seine Nachbarn. Wir sehen zweitens besorgte Eltern und ihre Tochter. Und wir sehen drittens die 12 und das Volk. Lasst uns die erste Person kennenlernen, ein Besessener und seine Nachbarn. Wir hatten es in den letzten beiden Predigten auch schon ein bisschen mit Besessenheit. Und Besessenheit oder Dämonen, das ist etwas, mit dem die meisten von uns wahrscheinlich keine Erfahrung haben. Und viele würden auch sagen, dass es das nicht gibt. Deshalb kurz vorab etwas dazu. In der Medizin werden alle Krankheiten klassifiziert. Die Standardklassifizierung ist die ICD-10-Kodierung. Und da gibt es interessanterweise den Code F44.3, Trance und Besessenheitszustände. Es gibt also das Krankheitsbild von Besessenheitszuständen. Das heißt allerdings nicht, dass dabei auch davon ausgegangen wird, dass wirklich eine Besessenheit vorliegt, so wie es die Bibel verstehen würde. Aber es werden Symptome beobachtet, die irgendwie ähnlich sind wie eine Besessenheit. Die Schulmedizin würde da eher nach psychologischen Gründen suchen, nach traumatischen Erfahrungen, die es vielleicht auch geben mag. Trotzdem kennt sie auf jeden Fall das Phänomen, dass sich Menschen wie Besessene verhalten oder der Meinung sind, besessen zu sein, also scheinbar von einem anderen Wesen kontrolliert werden. Und es gibt auch ähnliche Phänomene, wie zum Beispiel Phänomene und Krankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie, wo ähnliche Symptome sind, wo aber andere Ursachen psychologischer Gründe wahrscheinlicher sind. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es auch manche Menschen, die hinter jedem Problem einen Dämon oder eine Besessenheit sehen. Aber nur weil es beides gibt, ähnliche Phänomene mit anderen Ursachen und Leute, die vielleicht überall das sehen, das beides heißt nicht, dass es nicht trotzdem in unserer Welt böse Mächte und böse Wesen gibt, die hier und da den Menschen schaden können und Besitz von ihm ergreifen. Und Markus berichtet von so einem Vorfall, von einem Besessenen, in Kapitel 5, ab Vers 1, da heißt es: Und sie, Jesus und seine Jünger, kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren, und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Also hier ist ein Mensch, der von einem bösen Geist besessen ist. Dieses Geistwesen kontrolliert den Menschen. Er verleiht ihm übernatürliche Kräfte, mit denen er die Ketten auseinanderreißt. Er macht, dass er sich selbst verletzt, und dieser Dämon schreit und spricht durch den Menschen. Kurz gesagt, er ruiniert diesen Menschen, macht ihn völlig unzivilisiert, macht ihn zu einer echten Gefahr, macht ihn zu einer Gestalt aus einem Horrorfilm, der dazu verdammt ist, verlassen auf einem Friedhof zu leben und zu sterben. Es ist immer noch ein Mensch. Und dann kommt es zur Begegnung zwischen diesem Menschen bzw. seinen Besetzern, den Dämonen, und Jesus. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, und er schrie mit lauter Stimme und sagte: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschickte. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete, und sie baten ihn und sagten: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Vor Jesus müssen die Dämonen fliehen. Sie lehnen ihn ab, hassen ihn, aber sie müssen ihm gehorchen. Jesu Wort zeigt ihnen ihre Grenzen. Und Jesus will diesen Menschen. Er will ihn befreien, will ihn aus der Macht Satans holen und will ihm ein neues Leben geben. Ein Leben regiert von Gottes guten Willen. Und Jesus bekommt diesen Menschen. Die Dämonen sind weiterhin aus auf Zerstörung und wollen wenigstens noch die Schweine ruinieren. Okay, sagt Jesus. Es passt zu seinen weiteren Absichten. Und er, Jesus, erlaubte es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war, und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Jesus befreit diesen Menschen. Er verändert sein Leben. Er sitzt angezogen und vernünftig bei Jesus. Und die Schweine? Wegen ihnen haben es alle mitbekommen. Die Hüter haben alle zusammengerufen, hier ist er nun, der befreite Mensch, ihr habt ihn wieder. Und sie fingen an, ihn, Jesus, zu bitten, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Wie reagieren die Leute? Sie bitten Jesus, wegzugehen. Wegen Jesus haben sie 2000 Schweine verloren, das ist viel Geld. Jesus hatte zugelassen, dass die Dämonen die Schweine töten, er hätte es verhindern können. Aber so stellt er die Nachbarn des Besessenen vor die Wahl. Was ist euch wichtiger, der Besessene, der Mensch oder die 2000 Schweine? Euer Nachbar, ein Mensch oder euer Wohlstand? Und die Nachbarn lehnen Jesus ab. Sie lehnen ab, dass Jesus einen Verrückten heilt, den sie jetzt integrieren müssten. Schade. Verständlich, dass der Besessene die Ablehnung erwidert und lieber bei Jesus selbst bleiben will. Und als Jesus in das Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich. Jesus hat einen anderen Auftrag für ihn. Er soll seiner Familie erzählen, wie sich Jesus über ihn erbarmt hat. Jesus begegnete dem Besessenen, er hatte eine Absicht, ihn zu befreien und ihm ein neues, sinnvolles Leben zu schenken. Und gleichzeitig begegnete Jesus den Nachbarn. Auch mit ihnen hatte er eine Absicht, ihnen den Menschen, der von den Geistern ruiniert war, wiederzugeben. Sie sollten wissen, er ist wertvoller als die Schweine. Dazu waren sie nicht bereit. Beide Seiten hatten ein persönliches Erlebnis mit einem Wundertäter. Stell dir mal vor, am Sonntagmorgen würde hier ein zerzauster, verwirrter, vielleicht stinkender, verwahrloster Mann reinkommen. Du bist vielleicht froh, wenn er dir nicht zu nahe kommt. Und es gab ein paar Mutige, die sind zu ihm hin, aber auch kaum einer von ihnen versteht so richtig, was er sagen möchte. Trotzdem ist deutlich zu hören, ich will Gott kennenlernen. Ich brauche Jesus. Wärst du bereit zu helfen, diesen Mann in der Gemeinde zu integrieren? Hättest du Interesse daran zu sehen, wie Jesus ihn heilt? Vielleicht würdest du dich hier am Sonntag ein bisschen weniger wohlfühlen. Dann bitte Jesus, dir zu helfen, dich trotzdem hier wohlzufühlen und diesen Mann trotzdem wertzuschätzen und zu lieben. Wenn Jesus diesen Menschen retten will, sei du nicht dagegen. Wen Jesus in der Gemeinde haben will, entscheidest nicht du, sondern entscheidet Jesus. Und das ist ein krasser Fall, das könnte mal passieren, aber es muss gar nicht so ein deutlicher Fall sein, sondern dann gibt es vielleicht schon jetzt einen Bruder, wo du denkst, nein, 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 wieso ist der hier? Mir passt das gar nicht, dass der hier in der Gemeinde ist. Du verbaust dir damit, den Herrn ein weiteres Mal zu erleben. Denn auch mit dem, was der Herr im Leben deines Bruders, deiner Schwester getan hat, hat er bestimmte Absichten. Und wie bei dem Besessenen und seinen Nachbarn ist das ineinander verwoben mit deinem Leben. Gemeinde ist der Ort, wo Jesus alle zusammenstellt, die er gerettet hat, die er aus der Macht Satans, der Sünde und des Teufels befreit hat. Wir kommen nicht einfach als einzelne Menschen zu Jesus. Nein, wir sind von Jesus zu einer Gemeinde bewusst zusammengestellt, jeder Einzelne. Die Absichten, die Jesus mit deiner, mit meiner, mit unserer Errettung hat, sind ineinander verwoben. Deshalb, wenn du emotional Schwierigkeiten mit einem Bruder hast, bitte Jesus, dass er dir Freude über diesen Bruder schenkt. Oder bete bitte jemand anderen mit dir dafür zu beten. Oder bete selbst für diesen Bruder, weil wenn du ihn segnest, wenn du für ihn betest, dann kannst du ihn dir nicht im gleichen Moment ihn wegwünschen. Wir brauchen Jesu Hilfe dabei. So viel zu den Besessenen und seinen Nachbarn. Das war das erste persönliche Erlebnis in diesen Kapiteln mit dem Wundertäter Jesus. Bei dem zweiten geht es um besorgte Eltern und ihre Tochter. Und dazu lesen wir die nächsten Verse ab Vers 21. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er, Jesus, ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Ein Synagogenvorsteher war in seinem Dorf eine Autorität. Hier braucht der Synagogenvorsteher Jairus jetzt Hilfe. Seine Tochter ist todkrank, sie liegt im Sterben. Jesus ist bereit zu helfen, er kommt mit Jairus Mut mit, aber auch eine ganze Menschenmenge folgt ihm. Und dann in den nächsten Versen wird die Geschichte unterbrochen. Da wird von einem weiteren persönlichen Erlebnis berichtet, das eine Frau mit Jesus hat. Wir überspringen diese Verse und bleiben bei Jairus. Trotzdem, diese Frau hält Jesus auf. Jesus lässt sich darauf ein, nimmt sich Zeit für sie. Jairus muss warten. Und dann ist es zu spät. Jesus hat sich zu viel Zeit gelassen. Die Geschichte geht in Vers 35 weiter, während Jesus gerade noch mit der Frau zu tun hat. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Die geliebte Tochter ist tot. Du kannst Jesus sagen, dass er nichts mehr tun kann. Komm nach Hause, jetzt beginnt eine schwere Zeit. Jairus' Welt bricht schlagartig auseinander. Alles vorbei, das war's. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus strahlte Ruhe aus. Jesus fordert ihn auf, ihm zu vertrauen, bedingungslos, auch im Angesicht des Todes. Und dann heißt es weiter, und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Und als er alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Jesus ändert seinen Plan nicht. Jesus will zu dem Mädchen. Er stellt sich der Realität. Und für ihn sieht die Realität anders aus als für alle anderen. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Sie lachen ihn aus. Und dann Jesus ganz zart und liebevoll, Vers 41. Er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita, komm. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Talita, komm. Das war eine ganz persönliche, ganz vertrauliche Art, seine Tochter morgens am Bett aufzuwecken. Das würde ein Papa zur Zeit Jesu mit genau diesen Worten machen. Talita, komm. Töchterchen, aufwachen. Schätzchen, Zeit zum Aufstehen. Und das ist wunderschön. Markus lässt das im Aramäischen. Er übersetzt es nur als Erklärung. Aber wahrscheinlich wurde es ihm auch so von Petrus erzählt, der hier dabei war. Und Petrus brannte sich das fest ein, wie Jesus das sagte. Talita, komm. Für Jesus ist der Tod wie ein Schlaf. Seine Welt bricht in unsere herein. Jesus weckt Tote auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Jesus besiegt den Tod im Leben dieser Familie. Und dieses Wunder, was er hier tut, weist voraus auf ein größeres Wunder. Einige Kapitel später besiegt Jesus seinen Tod. Er steht von den Toten auf, er bringt neues Leben, ewiges Leben für alle, die sich ihm anvertrauen. Und dann ganz überraschend, aber auch wunderschön, der letzte Vers. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Die meisten werden es eh mitbekommen, dass das Mädchen doch lebt. Die Eltern sollen nicht noch zusätzlich darüber reden. Stattdessen der Auftrag, gebt ihr was zu essen. Kümmert euch um sie, jetzt habt ihr sie lebend und gesund wieder. Und so erlebt dieses Mädchen, wie Jesus an ihr ein Wunder tut. Und Jesus hat auch dabei wieder andere im Blick, vor allem die besorgten Eltern. Und auch aus dieser Begegnung können wir manches lernen, vor allem als Eltern. Ich durfte bei der Geburt meines Sohnes Lemuel dabei sein. Und es war einer der aufregendsten Momente meines Lebens. Hannah hat viel gekämpft mit den Wehen und irgendwann war er dann da. Und als er kam, durchströmte mich eine Liebe, wie ich sie vorher noch nie empfunden habe. Es war wie eine überschlagende Welle der Freude in mir. Glücksgefühle sprudelten in meinem Inneren. Und seitdem bin ich Papa. Seitdem will ich nur das Beste für meinen Sohn. Und da ist es gar nicht so leicht, immer auszuhalten, wenn es Lemuel schlecht geht. Es gibt unzählige Gefahren in dieser Welt, denen er ausgesetzt ist. Treppe runterfallen, vors Auto rennen, schlimme Krankheiten und dann noch alles Mögliche an Einflüssen. Weltanschauungen, die ich für falsch halte, sündiges Verhalten, Mobbing, dass er selbst in Sünde lebt und die selbst die Sünde liebt. Und so lieb wir unsere Kinder auch haben mögen, wir können sie nicht vor allem beschützen. Und sie sind auch nicht für uns da, dass wir mit ihnen eine heile Welt erleben. Auch sie sind zur Ehre Gottes geschaffen und nur bei ihm sind sie wirklich gut aufgehoben. Und ich glaube, dass Jesus den besorgten Eltern in Markus 5 und auch uns besorgten Eltern heutzutage mit dem, was er damals gesagt und getan hat, das klar machen will. Kinder sind weder unser, sind weder euer Eigentum, noch sind Kinder das ausschlaggebende Kriterium für ein glückliches oder Gott wohlgefälliges Leben. Eure Familie ist was Schönes, ja, ihr könnt das genießen. Als Eltern habt ihr auch den Auftrag, für sie zu sorgen, körperlich zu sorgen, mit Essen und Kleidung und auch geistlich für sie zu sorgen, zum Beispiel, indem ihr ihnen Begegnungen mit Jesus ermöglicht. Aber Jairus musste lernen, dass er das Leben seiner Tochter nicht in der Hand hat. Und so auch wir. Unsere Kinder sind eine Gabe Gottes, aber sie sind nicht das Glück Gottes. Ihr müsst in allem Gott vertrauen, mit und ohne Kind. Und wenn du Kinder hast, sind sie bei Jesus besser aufgehoben. In letzter Konsequenz habt ihr nicht die Kontrolle über sie. Und ich glaube, die eigenen Kinder loszulassen, ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben oder eine der schwierigsten Dinge. Das Notwendigste und Beste, was deinen Kindern passieren kann, ist, dass sie selbst sich der Führung Jesu anvertrauen, dass sie selbst persönliche Erlebnisse mit Jesus machen. Und auch das können wir nicht machen oder erzwingen. Wir können es begünstigen, wir können gute Rahmenbedingungen schaffen, wir können selbst hingegeben an Gott leben, sodass die Kinder Gott kennenlernen können. Aber automatisch passiert das nicht. Es ist ein Wunder, wenn es passiert. Ein Wunder, das mit dem vergleichbar ist, was Jairus hier persönlich erlebt hat. Und das war unser zweiter Punkt. Besorgte Eltern und ihre Tochter. Wir wollen uns ein drittes persönliches Erlebnis mit einem Wundertäter anschauen. Und das war für viele Menschen ein persönliches Erlebnis. Für die 12 und das Volk. Der dritte Punkt. Jesus hatte sich 12 Jünger ausgesucht, 12 Schüler, die 12 Apostel. Und ab Kapitel 6 rücken die 12 Jünger mehr in den Blick. Jesus beteiligt sie an seiner Mission und an seiner Vollmacht. Er schickt sie in Galiläa predigen, am Anfang von Kapitel 6. Und dann kommen sie, die Jünger, zu Jesus zurück. Davon lesen wir dann ab Vers 30 in Kapitel 6. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden, an einen trockenen, einen wüsten Ort. Nach der erfüllenden Missionsarbeit gönnt Jesus seinen Schülern ein bisschen Ruhe. Doch es kommt kaum dazu. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus geht es nahe. Jetzt übernimmt er wieder und weidet sein Volk mit guter Lehre. Der Arbeitstag neigt sich dann dem Ende. Und so heißt es in Vers 35. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen: Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Alle brauchen mal eine Stärkung, aber keine Obstbäume oder Getreidefelder sind in der Nähe. Die Leute müssen in die Dörfer, wo sie sich Essen kaufen können. Das haben die Jünger gut erkannt, dass das einzig Richtige und Vernünftige in dieser Situation. Doch dann kommt ihr Lehrer und hat einen anderen Vorschlag. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie: 5 und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Das haben sie. Aber Jesus scheint es ernst zu meinen. Er beteiligt schon hier die Jünger an dem, was er vorhat. Er nimmt sie mit bei der Planung, nimmt sie bei dem Prozess mit, anderen etwas Gutes zu tun. Und dann ordnet er das Volk und dann versorgt er das Volk mit 5 Broten und 2 Fischen. Und er befahl ihnen, sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase zu lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Keiner weiß, wie es passiert ist, aber das Brot wurde einfach nicht leer. Jesus demonstriert erneut seine Macht und seine Liebe. Er beansprucht das Volk nicht nur mit seinen Worten zu lehren, zu leiten, sondern auch es zu versorgen. Jeder Jude wird hier an die Geschichte, an seine Geschichte denken, wie Gott Israel in der Wüste mit dem Mannabrot versorgte, auf übernatürliche Weise. Ob hier alle mitbekommen haben, woher das viele Brot kommt? Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Es war ganz schön viel los. Manche standen vielleicht ganz weit hinten in der Menschenmenge. Und da passiert ein Wunder vor ihren Augen und sie kriegen es vielleicht gar nicht mit. Ganz sicher aber hatten es die 12 Jünger mitbekommen, denn Jesus hat sie stark involviert. Aber leider erzählen auch sie uns nicht, wo und wie genau das Wunder passiert ist. Man müsste das ja gesehen haben, wenn da plötzlich mehr Brot da war. Sind da jetzt ganze Brote entstanden oder von Jesus neu erschaffen worden? Oder wuchs jedes Mal, wenn er von dem Brot was abgebrochen hat, wuchs das Stück nach? Und ist das in seinen Händen passiert, in Jesu Händen oder als die Jünger es verteilt haben? Irgendwo muss da ja neue Materie entstanden sein. Das muss man doch gesehen haben. Es scheint auf jeden Fall, dass das Brot einfach nachkommt. Es war nicht plötzlich alles da, was gebraucht wurde, sondern beim Verteilen wird es einfach nicht weniger. Es ist ein Wunder, das Jesus hier tut. Und die Jünger bleiben darauf angewiesen, dass Jesus genug Nachschub schafft. Er beteiligt sie an diesem Wunder. Er will sie dafür gewinnen, dass sie ihm vertrauen. Und sie können weiter im Vertrauen, und sie sollen weiter im Vertrauen an ihn mit dem leben, was er schafft und liefert, und das dann weitergeben. Erklären können sie es auch nicht, aber sie können weiter dabei helfen, wenn Jesus sein Volk weidet, auf übernatürliche oder natürliche Weise. Und man könnte hier noch einiges mehr zum Thema Wunder und Naturgesetze sagen. Ich möchte gern noch einen Gedanken von C.S. Lewis zu dem Thema aufgreifen. C.S. Lewis sagt auch klar, das ist ein Wunder, was hier passiert. Gott durchbricht hier die Naturgesetze, er macht aus wenig Brot viel Brot. Aber auch die Naturgesetze kommen von Gott und auch sie benutzt Gott, um grundsätzlich in der Welt das zu tun, was Jesus hier komprimiert tut. Jahr für Jahr lässt Gott auf den Feldern aus wenig Weizen viel Weizen werden. Jesus überbietet die natürlichen Vorgänge. Es ist nicht unnatürlich, was er tut, oder irgendwie gegennatürlich, sondern übernatürlich. Es passt zu dem, was Gott auch sonst tut, aber es geht weit darüber hinaus und er wirkt übernatürlich und wunderhaft. Bei C.S. Lewis klingt das im Wortlaut so. Es gibt ein Handeln Gottes, das in der ganzen Schöpfung vor unseren Augen ausgebreitet ist, sozusagen ein allumfassendes Tun Gottes. In den Wundern, die der Menschensohn während seines Lebens in Palästina tat, ist uns genau dasselbe Handeln vor Augen geführt wie in diesem allumfassenden Tun Gottes. Aber es geschieht gleichsam im Zeitraffertempo und auf so kleinem Raum, dass es für uns überschaubar wird. Denn die Wunder erzählen in kleiner Schrift genau dieselbe Geschichte noch einmal, die über die ganze Schöpfung hin in so großen Buchstaben geschrieben steht. Jahr für Jahr lässt Gott aus wenig Weizen viel Weizen werden. Der Schlüssel zu diesem Wunder, das sich Jahr um Jahr ereignet, seine Nacherzählung, ist die Speisung der 5000. Aus wenig Brot wird viel Brot gemacht. Würdest du gerne mal ein Wunder erleben? Ich glaube, wir können heute noch Wunder erleben. Echte Wunder, bei denen Jesus, bei denen Gott die Naturgesetze aufhebt, sie durchbricht. Aber bei einem Wunder geht es Gott nicht darum, dass es alle mitbekommen. Ein Wunder kann nicht bewiesen oder überprüft werden. Gott wirkt es entsprechend seines Plans. Er wirkt es nicht willkürlich oder aus Sensationslust. Gott wirkt Wunder, um sein Volk zu weiden, um Einzelnen Gutes zu tun und um Menschen, um seine Jünger, Vertrauen zu lehren. Und selbst wenn Gott nur die Naturgesetze aufrechterhält, ist das ein erstaunliches Werk Gottes. Er müsste das nicht tun. Es gibt in der Natur keine anonyme Kraft, sondern da steckt Gott dahinter. Und auch das tut er entsprechend seines Planes. Er lässt jeden Morgen die Sonne aufgehen, er lässt Getreide wachsen, Äpfel reifen und überall dort steckt Gott dahinter. Und so wird selbst das scheinbar Normale zu etwas Außergewöhnlichem. Ein Brot ist nicht nur ein Brot, es ist eine Gabe Gottes. Ist dir das bewusst, wenn du morgens dein Nutella-Brot isst oder dein Müsli? Und so kann selbst ein Frühstück zu einem persönlichen Erlebnis mit Jesus werden. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und manchmal musst du das Normale wieder in seine Hand legen. Die 5 Brote und 2 Fische, deine wenige Kraft. In seine Hand leben, das Normale, um neu zu sehen, welche Macht und welche Liebe er hat. Denn er kann das Wenige, das du hast, zum Segen gebrauchen. Für andere. Und er kann es zu seiner Ehre gebrauchen und vermehren. Wie übernatürlich oder natürlich auch immer er das tun mag. In Kapitel 5 und 6 des Markus-Evangeliums hat er das getan. Er hat aus wenig viel gemacht, hat Gutes getan, hat Wunder gewirkt. Wir haben dort 3 persönliche Erlebnisse mit dem Wundertäter Jesus gesehen. Den Besessenen und seine Nachbarn, besorgte Eltern und ihre Tochter und die 12 und das Volk. Das Wunder haben nicht immer alle mitbekommen. Und es waren auch nicht immer alle erfreut über das Wunder. Aber immer hat Jesus etwas Gutes getan. Und immer hatte Jesus mehrere Absichten. Und immer waren mehrere Personen mit involviert. Und er hat es gut gelenkt und gut die Wunder benutzt und geschehen lassen. Wer ist dieser Jesus? So wie wir ihn hier kennenlernen, wäre er da nicht ein guter König für dein Leben und wäre er da nicht ein guter König für die ganze Welt? Amen. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft, wo wir mit Jesus reden können, ihm antworten können und ich schließe das dann ab. Jesus, ich danke dir auch, dass du uns Kinder anvertraust. Ich danke dir, dass wir bei dir Kinder sein dürfen. Und ja, danke dass für die Freude, die du uns damit schenkst, die Geborgenheit, dass wir auch selber mal Kinder sein durften. Und ja, ich bitte dich auch da um deine Hilfe für die Eltern oder die gerne Kinder hätten, dass du unsere Herzen erfüllst, dass du uns Vertrauen auf dich gibst in allen Dingen. Ja, und wir bitten dich für unsere Kinder, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Gutes tust, dass du sie zu dir ziehst und ja, du ihnen das Leben gibst. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Du siehst auch den Sohn von Jana, Aaron, was mir vorhin noch erzählt wurde, dass auch da ja, Schwierigkeiten da sind und eine OP ansteht. Auch da bitten wir dich, dass du dich erbarmst, dass du nach deiner großen Macht und Liebe du Hilfe leistest und du dich darin verherrlichst und du ja, Genesung gibst. Hab Dank, dass wir dich bitten dürfen. Hab Dank, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Hab Dank, dass du deinen Sohn selbst geopfert hast für uns, damit wir leben können. Danke, dass wir jetzt im Abendmahl daran denken dürfen, das feiern dürfen, dich dafür loben dürfen und ja, uns neu vor Augen halten dürfen, dass du gnädig bist, dass wir deine Söhne und Töchter sein dürfen. Hab Dank für dein kostbares Opfer. Amen. Ich lade euch ein, für den Segen aufzustehen. Und ich spreche euch einen Segen zu aus dem Heiligen Wort Gottes aus Psalm 115. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Ich wünsche euch alle noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Wir hören noch auf ein Postludium.